ARD.
Leuten zu sagen, ihr sollt euch über eure Ethnizität definieren, das sei die Grundlage einer gerechteren Gesellschaft, ist, glaube ich, ein Fehler.
You're always politically woke and all that stuff. You should get over that quickly. The world is messy.
Das Problem ist, dass diese Ideologie letztlich nur eine Gesellschaft kreieren wird, in der verschiedene Identitätsgruppen miteinander um ihre Interessen, um Ressourcen, um Anerkennung rangeln werden. Diese Form der Identitätspolitik, die universalistisch ist, ist produktiv und so haben wir in der Geschichte große Fortschritte gemacht.
Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
Über viele Jahrhunderte wurden Menschen aufgrund ihrer Identität unterdrückt. Man denke an Sklaverei, Rassentrennung, an die Kriminalisierung von Homosexualität oder an die lange Rechtlosigkeit der Frauen. Um sich gegen diese Ungerechtigkeiten zur Wehr zu setzen, setzten die Mitglieder der jeweiligen Gruppe schließlich auf Solidarität. Sie wurden sich ihrer gemeinsamen Erfahrungen bewusst und damit war die Identitätspolitik geboren. Ein Schlagwort, das heute durch die Debatten geistert, politisch aufgeladen ist und umstritten ist. Die einst gesunde Wertschätzung der eigenen Identität, die hat sich in eine kontraproduktive Obsession verwandelt, die echte Gleichheit verhindert. Das zumindest ist die These, die wir in dieser 49. Folge des Podcasts Das große Ganze diskutieren. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Es gibt ihn ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo. Jascha Munk ist diesmal mein Gast. Der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler und Publizist sieht die linke Identitätspolitik in ihrer gegenwärtigen Form sehr kritisch. Sie befeuere Polarisierung und führe nicht zu einer gerechteren Gesellschaft, sagt er. Und da wollen wir natürlich nachfragen. Noch ein paar Worte zu Jascha Munk. In München geboren, lebt in den USA und lehrt an der Johns Hopkins Universität in Baltimore, schreibt regelmäßig für die New York Times, den Atlantic und die Zeit, zu deren Herausgeberrat er seit vergangenem Frühjahr auch gehört. Jascha Munk, schön, dass Sie hier sind und hallo nach New York.
Hallo, schönen guten Morgen.
Das Buch Im Zeitalter der Identität, das erschien ja im September in den USA. Dann kam der 7. Oktober, die Terrororganisation Hamas attackierte Israel. Der deutschen Ausgabe haben Sie deshalb ein Vorwort vorangestellt, in dem Sie auf den neuen Krieg zwischen Israel und der Hamas und die internationalen Reaktionen darauf Bezug nehmen. Was hat denn der Nahostkonflikt mit Identitätspolitik zu tun?
Also man sollte zunächst einmal denken, dass er nicht viel mit Identitätspolitik zu tun hätte, dass die Fragen, die Sie in der Anmoderation erwähnt haben, also zum Beispiel die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, die Unterdrückung gegenüber ethnischen Minderheiten wie Afroamerikanern in der amerikanischen Geschichte, die Behandlung von Migranten in Deutschland, nicht direkt im Zusammenhang mit diesem furchtbaren Terrorattack und dem schlimmen Krieg, der daraus vorging, steht. Aber wenn man sich diese neue Ideologie, die in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig einflussreich geworden ist, anschaut, dann behauptet sie, es gäbe diese Verbindung. Denn sie sieht die Welt in sehr simplistischer, sehr manichäischer Weise, teilt Menschen ein in Kategorien von weiß und nicht weiß, von Kolonisatoren und denen, die kolonisiert sind, behauptet, dass Rassismus, Diskriminierung nur von Menschen mit Macht gegenüber Menschen ohne Macht ausgespielt werden könnte. Und sagt schließlich, dass jeder gute Aktivist, jeder gute Bürger intersektional denken müsse. Das bedeutet, dass jemand, der sich zum Beispiel um die Umwelt kümmert oder für den der Kampf gegen die Marginalisierung von Migranten wichtig ist, dann auch die richtige Meinung zu anderen Themen wie dem Konflikt in Palästina haben sollte. Und wenn man das alles sozusagen anwendet auf den Konflikt im Mittleren Osten, dann kann man verstehen, warum einige der Demonstranten, die direkt nach dem 7. Oktober Israel die Schuld gegeben haben für den furchtbaren Terroranschlag auf seine eigenen Zivilisten, diesen Konflikt auf so simplistische Weise sieht. Und zwar sagt, Israelis seien weiß und die Palästinenser sogenannte People of Color, also Nichtweiße. Israelis seien Kolonisatoren und Palästina sei kolonisiert. Es sei überhaupt nicht möglich für eine unterdrückte Völkergruppe wie die Palästinenser antisemitisch oder rassistisch zu handeln. Und jeder, der sozusagen im juste Milieu, im guten Milieu, im gut angesehen sein will, muss sich deshalb voll und ganz mit Palästina solidarisieren. Das ist natürlich eine zu einfache Sichtweise dieses sehr komplizierten Konflikts. Und sie macht es unmöglich, ihn auf menschliche Weise zu betrachten. Und ich denke, jeder, der einen gewissen Humanismus behält, muss sich der vielen zivilen Opfer auf beiden Seiten dieses Konfliktes bewusst sein und beide auf ähnliche Weise betrauern, anstatt hier mit diesen ideologischen Kategorien zu handhaben, um nur einer Seite gegenüber Mitleid zu haben.
Sie sagen Identitätspolitik, Sie benutzen einen anderen Begriff, aber dazu gleich, das sei eine Falle, in die man mit einem Köder gelockt werde. Was für ein Lockmittel ist denn da auf die Falle gespannt?
Ja, den Köder haben Sie schon erwähnt. Das ist, dass natürlich alle Gesellschaften der Welt in der Geschichte große Ungerechtigkeiten beinhaltet haben. Und auch das politische System, das ich für das Beste halte, nämlich die liberale Demokratie, also das, was wir in Deutschland oft als freiheitlich-demokratische Grundordnung benennen, nicht immer die eigenen Ideale eingehalten hat. Und ich verstehe natürlich, dass viele meiner Studenten zum Beispiel sich ihr Land anschauen in den USA und sagen, es gibt hier große Ungerechtigkeiten und die Ideologie, die mir verspricht, diese Ungerechtigkeiten auf die konsequenteste, radikalste Weise zu bekämpfen, die mache ich mir zu eigen. Das Problem ist, dass dieser Köder sich als falsch erweist, dass diese Ideologie letztlich nicht dazu führt, dass wir eine harmonischere Gesellschaft aufbauen, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, in der wir unsere grundlegenden Prinzipien wirklich durchsetzen, sondern dass sie diese Prinzipien aus dem Fenster schmeißt und letztlich nur eine Gesellschaft kreieren wird, in der wir es mit einem Nullsummenspiel zu tun haben, in der verschiedene Völkergruppen, verschiedene ethnische Gruppen, verschiedene Identitätsgruppen miteinander um ihre Interessen, um Ressourcen, um Anerkennung rangeln werden, auf eine Weise, die eine furchtbare Gesellschaft inspiriert und gerade für Minderheitsgruppen langfristig auch gefährlich sein würde.
Die Identitätspolitik zeichnet sich Ihrer Ansicht nach durch verschiedene Faktoren dabei aus. Es ist zum Beispiel eine Skepsis gegenüber einer objektiven Wahrheit und dem Westen oder ein Pochen auf die Identität als Frau, als Homosexueller und so weiter. Und die Überzeugung, dass nur die Betroffenen von Diskriminierungen diese Erlebnisse tatsächlich verstehen. Was ist daran falsch oder gefährlich?
Genau, also es gibt einen Grund, warum ich den Begriff Identitätspolitik ein bisschen verhindere, weil es natürlich, oder vermeide, weil es natürlich in der Geschichte auch positive Formen des Kampfes gegen gruppenbezogene Diskriminierungen gab. Wenn man sich die amerikanische Geschichte anschaut, von Frederick Douglass, der gegen die Sklaverei kämpfte, bis zu Martin Luther King, den Anführer der Bürgerrechtsbewegung, dann könnte man das Identitätspolitik nennen, denn das waren Menschen, die einer diskriminierten, extrem diskriminierten Gruppe angehörten und auch mit Solidarität anderer Bevölkerungsgruppen natürlich die eigene Bevölkerungsgruppe mobilisiert haben gegen diese Ungerechtigkeiten.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Der Unterschied ist, dass dieser Kampf immer ein universalistischer war. Das bedeutet, Frederick Douglass zum Beispiel hat eine berühmte Rede gehalten zum 4. Juli, also zum amerikanischen Nationalfeiertag, und hat seinem Publikum die Leviten gelesen, hat gesagt, ihr redet heute davon, wie wunderschön die Werte unserer Verfassung sind, unsere Unabhängigkeitserklärung, dass alle Menschen gleich sind und gleichzeitig sind viele schwarze Menschen in diesem Land weiterhin versklavt. Wie könnt ihr da von diesen Werten reden? Aber er hat nicht gesagt, ihr sollt diese Werte verwerfen, sondern wenn ihr es ernst meint mit diesen Werten, die ihr heute feiert, dann müssen wir diese jetzt umsetzen. Das bedeutet natürlich, dass wir die Sklaverei abschaffen müssen. Zur Redefreiheit hat er gesagt, das sei Der Schreck der Tyrannen. Denn obwohl die Redefreiheit es Menschen erlaubt hat, zu seiner Zeit furchtbare Sachen über schwarze Menschen zu sagen und zu schreiben, war es auch das einzige Prinzip, das es ihm und seinen Weggefährten erlaubt hat, gegen die Sklaverei, für die Emanzipation zu kämpfen. So ähnlich sah Martin Luther King die Welt. Er sagte, der Scheck, den die Bank der Gerechtigkeit schwarzen Amerikanern ausgestellt habe, sei nie eingehalten worden. Aber wir sollten diesen Scheck nicht zerreißen, sondern ihn einhalten. Das bedeutet, diese Form der Identitätspolitik, die universalistisch ist, die sagt, wir müssen unsere Werte einhalten und umsetzen, ist produktiv und so haben wir in der Geschichte große Fortschritte gemacht. Das Problem mit der heutigen Identitätspolitik, mit der Identitätssynthese, wie ich sie nenne, die in aktivistischen Kreisen in Deutschland und Europa mittlerweile höchst einflussreich ist und in Ländern wie den USA sogar das Funktionieren der wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen umgekrempelt hat, ist, dass sie diesen Universalismus explizit ablehnen. Dass sie sagen, wir haben diese Werte nie umgesetzt. Tatsächlich sind diese Werte nur eine Weise gewesen, uns für die Realität blind zu machen. Sie sind der Grund, warum Menschen diskriminiert worden sind. Und anstatt daran zu setzen, diese Werte jetzt umzusetzen, sollten wir diese Werte zerreißen und explizit die Weise, in der wir einander behandeln, die Weise, in der der Staat uns alle behandelt, davon abhängig machen, in welche Identitätsgruppe wir geboren sind. Das ist leider nicht das Rezept für eine bessere Gesellschaft.
Warum wählen Sie dafür den Begriff Identitätssynthese? Was sagt er mehr aus als der sehr gängige Begriff der Identitätspolitik? Abgesehen von der Abgrenzung, die Sie gerade getroffen haben, zu den historischen und auf universalistischen Prinzipien beruhenden Identitätspolitik.
Ja, es geht da tatsächlich um diese Abgrenzung. Ich finde, ich habe mit dem Begriff Identitätspolitik kein Problem. In gewissen Umständen kann man ihn benutzen. Aber es gibt Formen der Identitätspolitik, die ich nicht für problematisch halte, weil sie eben universalistisch sind, weil sie auf echte Ungerechtigkeiten eingehen und sagen, wir wollen genauso behandelt werden wie alle anderen auch. Es gibt auch einen zweiten Begriff, der oft benutzt wird, und zwar der Begriff Woke. Und es geht tatsächlich in meinem Buch auf bestimmte Weise um woke Ideen, um den Wokismus. Mit dem Begriff habe ich auch keine großen Probleme, aber er ist mittlerweile sehr polemisch geworden.
Ja, wie hier zum Beispiel beim US-Gouverneur Ron DeSantis aus Florida, der sagt, dass man die woke Ideologie in allen gesellschaftlichen Bereichen bekämpfen wolle.
We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
Es ist hilfreich, einen neutralen Begriff für eine Ideologie zu haben, der uns eine echte Diskussion erlaubt. Manche Hörer dieses Podcasts mögen sich als Sozialisten verstehen, manche mögen den Sozialismus hassen, aber beide können den Begriff Sozialismus benutzen und wissen, dass sie über dieselbe Ideologie reden. Ich glaube, sowas Ähnliches brauchen wir, wenn es um diese neuen Ideen geht auch. Ich habe sie deshalb die Identitätssynthese benannt, weil sie tatsächlich unser Zugehören zu bestimmten Identitätsgruppen ins Zentrum rückt, weil sie Leute dazu animiert, sich mehr und nicht weniger über diese angeborenen Identitätsgruppen zu definieren und weil sie, wie ich im Zeitalter der Identität in meinem neuen Buch erörtere, eine Synthese aus verschiedenen intellektuellen Einflüssen ist, und zwar aus dem Postmodernismus, dem Postkolonialismus und der sogenannten Critical Race Theory, also der kritischen Theorie der Rasse, wie es die Amerikaner sagen.
Wenn wir mal versuchen, diese theoretischen Ursprünge in Ansätzen hier zu umreißen. Die Ursprünge des Denkmodells, die reichen ja Jahrzehnte zurück. Sie beginnen mit dem französischen Philosophen Michel Foucault, der, wenn man es so weit herunterbrechen darf, allgemeingültigen Wahrheiten kritisch gegenüberstand und alle gesellschaftlichen Verhältnisse als Machtverhältnisse sah. Hätte Michel Foucault nicht auch gewisse richtig-falsch-Zuordnungen, eine gewisse Ermahnungskultur der Vertreter der Identitätssynthese darin ebenfalls kritikwürdige Machtverhältnisse gesehen?
Ja, absolut. Das ist eine der spannenden Treppenwitze, der intellektuellen Entstehungsgeschichte dieser Ideen, dass Michel Foucault und auch einige andere Denker, die diese Ideen inspiriert haben, von ihrer heutigen Form sehr abgeschreckt geworden wären. Foucault selber ist in den 80er Jahren an AIDS verstorben, also wir wissen nicht ganz, wie er auf diese Ideologie reagiert hätte, aber ich denke, es ergibt sich aus seinem Werk sehr klar, dass er vieles daran negativ eingeschätzt hätte. Eine seiner berühmtesten Metaphern, eine seiner berühmtesten Ängste handelt von dem Panoptikum, also von einem Gefängnis, in dem es einen zentralen Turm gibt, in dem der Wärter sitzt und dann eine Anordnung von Zellen, die im Kreis um diesen Turm herumgehen, sodass der Wärter zu jeder Zeit in jede Zelle schauen könnte, aber natürlich nicht zu jeder Zeit in jede Zelle schaut. Mhm. Das bedeutet, dass die Gefangenen sich dann stets an die Regeln halten müssten, weil sie nie wissen, wann sie beobachtet werden, also im vorauseilenden Gehorsam sich selbst disziplinieren würden. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher dafür, wie heute die sozialen Medien funktionieren, wie heute die Angst vor dem, wie man auf Deutsch immer sagt, Shitstorm funktioniert. Hm. Die Idee, dass wenn ich hier den falschen Tweet like oder irgendwie das falsche Wort sage, ich dann plötzlich ohne Freunde und Bekannte dastehe, plötzlich vielleicht meinen Job verliere und wir nie wissen, wo die Linie ist, wann wir eventuell einem solchen Gruppenmechanismus ausgesetzt sind und deshalb im vorauseilenden Gehorsam unsere eigene Meinung nicht sagen, besorgt darüber sind, wie wir uns irgendwie missverständlich ausdrücken konnten. Das hat, glaube ich, viel mit unserer momentanen Gesellschaft zu tun. Spezifischer war Michel Foucault sehr kritisch über die Art und Weise, in der, was er Diskurse nennt, die echte Macht ausüben. Also er dachte, dass die Macht nicht nur ausgeht, wie man es vielleicht in Sozialkunde lernen würde, vom Parlament, vom Volk, dass das Parlament wählt, dass Gesetze verabschiedet und dann über Polizei und Verwaltung diese anwendet, sondern er meinte, unser Gespräch heute wäre eine Art von Machtausübung, weil wir auf eine bestimmte Weise die Welt konstruieren und dadurch mit diesen Kategorien diese Macht ausüben. Und er hatte besondere Angst vor Gruppenkategorien. Er war in unserem Sinne schwul, aber er mochte den Ausdruck nicht. Er sah sich nicht als Homosexueller, weil er sagte, die Erfahrung, die Menschen sexuell von der Welt haben, ist so unterschiedlich von einem Menschen zum anderen Menschen, dass das eine vereinfachte Kategorie ist. Die Welt so aufzuteilen in Homosexuelle und Heterosexuelle ist zu einfach. Das heißt, er wandte sich gegen diese Gruppenkategorien. Tatsächlich waren dann später die Postkolonialisten, die von ihm sehr beeinflusst waren, in die andere Richtung gegangen. Also Gayatri Spivak zum Beispiel, die sehr von Postmodernismus und Poststrukturalismus beeinflusst war, sagte dann, naja gut, aber Foucault mag recht haben, dass zum Beispiel ein weißer Arbeiter in den Straßen von Paris für sich selber sprechen kann, dass Intellektuelle wie er nicht für diese Gruppenkategorie sprechen sollten. Aber wenn es um die unterprivilegiertesten Menschen geht, zum Beispiel Menschen, die in Kalkutta leben, wo Spivak selber aufgewachsen ist, die können nicht für sich selber sprechen. Dafür haben sie nicht die Ressourcen, dafür haben sie nicht die Bildung. Also irgendjemand muss für sie sprechen. Und um für sie sprechen zu können, brauchen wir Gruppenkategorien. Und deshalb sollen wir eine Art von strategischem Essentialismus anwenden. Also aus strategischen Gründen sollen wir essentialistisch über Gruppen sprechen, selbst wenn das philosophisch vielleicht etwas problematisch sei. Daraus inspiriert sich zum Beispiel heute amerikanische Schulen und Kindergärten, in denen Lehrer 8-, 7-, 6-jährige Kinder in verschiedene Gruppen aufteilen, aufgrund ihrer Ethnie, wie wir in Deutschland sagen würden, oder aufgrund ihrer Rasse, wie es ganz klar in den USA heißt. Das bedeutet, schwarze Menschen werden dann in einen Klassenraum geschickt, sogenannte Asiaten, von Indern bis Chinesen, was die miteinander gemeinsam haben sollten, ist auch nicht ganz klar, in einen zweiten Klassenraum, sogenannte Latinos in einen dritten und Weiße in einen vierten, in der expliziten Hoffnung, ihnen diese ethnische Identität einzubläuen, ihnen das zum wichtigsten Merkmal der Selbstdarstellung zu machen. Das auch würde Foucault, glaube ich, sehr, sehr kritisch sehen.
Gayatri Spivak, Sie haben sie gerade erwähnt, indisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin. Sie haben auch ihre Theorie an eines ihrer Zitate schon angedeutet, dass um etwas zu verbessern, es notwendig sei, Identitätsmarker zu akzeptieren, die sich in der Praxis als nützlich erweisen, auch wenn sie in der Theorie fragwürdig sind. Ist das ein richtiger Satz? Ist das eine richtige Herangehensweise?
Nein, ich halte das für einen Fehler. Natürlich ist es in einer multiethnischen Gesellschaft mit Menschen, die aus vielen verschiedenen Ländern der Welt stammen, vollkommen natürlich, dass Menschen sich ihrer Herkunft bewusst sind und auch bleiben werden, dass sie einen Bezug zu der Kultur ihrer Vorfahren haben. Und das ist etwas, was unsere zeitgenössischen Demokratien bereichert. Ob es um New York geht oder um Paris oder um Dresden, glaube ich, haben wir etwas davon, dass wir diese Vielfalt in unseren Straßen haben. Aber ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, Menschen dazu animieren, sich vorrangig über ihre Ethnizität oder, und ich benutze diesen Ausdruck immer sehr bewusst, ich weiß, dass er in Deutschland aus sehr gutem Grunde sehr sensibel ist, aber wenn man sich diese Denker anschaut, reden sie über die Rasse. Sie benutzen diesen Begriff als natürliche Kategorie, auch wenn sie so tun, als würden sie es nicht tun. Und Leuten zu sagen, ihr sollt euch über eure Ethnizität, über eure Rasse definieren, das sei die Grundlage einer gerechteren Gesellschaft, ist, glaube ich, ein Fehler. Denn wenn man sich das Beispiel dieser vielen amerikanischer Schulen anschaut, was passiert mit den Menschen, wenn man ihnen sagt, ihr sollt euch rassisch definieren, ihr sollt euch über eure Hautfarbe definieren. Was passiert besonders mit den weißen Schülern oder Kindergärten oder Studenten, denen das suggeriert wird? Die Hoffnung ist, dass sie sich ihrer weißen Privilegien bewusst werden und dann gegen die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft dezidiert ankämpfen würden. Das mag im einen oder anderen Fall auch klappen. Aber wenn wir irgendetwas gelernt haben aus der Geschichte und auch aus der Sozialpsychologie, dann ist es, dass Menschen sehr einfach Gruppen bilden, sehr einfach die eigene Gruppe gegen andere ausspielen, aber flexibel darin sind, wie sie diese Gruppen definieren. Wenn ich einmal sage, dass wir sind Teil der einen Gruppe und die da drüben sind Teil der anderen Gruppe, dann aber werde ich für mein Eigeninteresse, für unser Eigeninteresse kämpfen gegen diese anderen Gruppen. Das bedeutet, was passiert dann mit diesen weißen Schülern? Ein paar davon werden vielleicht tolle, woke Antirassisten. Ich glaube, viel mehr werden in so einem gesellschaftlichen Prozess langfristig sagen, wenn das Wichtigste an uns ist, dass wir weiß sind. Und wenn übrigens immer mehr Dinge, die der Staat ausgibt, explizit aufgrund von Hautfarbe, aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten Identitätsgruppen stattfindet, dann müssen wir auch für unsere eigenen Interessen kämpfen. Das führt genau zu dem Nullsummenspiel, in dem wir nur Gesellschaft zwischen Kampf und letztlich auch wahrscheinlich nur größere Diskriminierung von Minderheitsgruppen sehen werden.
Nun werden Frauen nach wie vor schlechter bezahlt. Sie erleben vornehmlich sexuelle Gewalt. Menschen dunkler Hautfarbe werden kriminalisiert, beleidigt. Menschen mit Behinderungen oder Homosexuelle diskriminiert. Muss man sich nicht zunächst dieser Gruppenidentitäten bewusst werden, um auch die Ungerechtigkeiten beseitigen zu können?
Ja, es gibt in den USA und zum Teil auch in Deutschland eine Debatte über die sogenannte, ob man, also das wieder dieser Begriff rassenblind sein soll, also sozusagen blind sein soll gegenüber verschiedenen Identitätsgruppen. Und im einen Sinne sollte man das, im anderen Sinne sollte man das natürlich nicht. Natürlich müssen wir uns Diskriminierungen in der Gesellschaft bewusst sein. Natürlich ist es sehr gut und hilfreich, wenn Politikwissenschaftler und Soziologen Studien darüber abfinden, ob zum Beispiel jemand mit einem türkisch klingenden Vornamen in Deutschland mit kleinerer Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, als jemand mit einem traditionellen deutschen Namen. Natürlich sollten wir uns bewusst sein, dass Menschen, die zu bestimmten Gruppen gehören, diskriminiert werden. Aber die Frage geht über das Ziel der Gesellschaft. Was für eine Gesellschaft wollen wir aufbauen? Wollen wir eine Gesellschaft aufbauen, in der das nicht mehr der Fall ist? In der jemand, der Ali heißt, mit gleicher Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, als jemand, der Thorsten heißt? Oder wollen wir eine Gesellschaft, in der wir uns immer stärker bewusst werden, welcher Gruppe du angehörst und dann explizit aufgrund dessen behandelt werden, wo jedes Unternehmen dann sagt, aha, wir haben eine Quote von 8% von Menschen türkischer Abstammung, denn ungefähr so viel, so ungefähr dieser Teil der deutschen Bevölkerung, sagen wir mal, ich weiß den genauen Prozentzahl gerade nicht, ist türkischer Abstammung, und dann bewirbst du dich nicht als normaler Angestellter, sondern du bewirbst dich als jemand, der sozusagen in die, in Anführungszeichen, Türkenquote eingenommen wird. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Und ein Teil des Grundes, warum das nicht die richtige Lösung ist, kommt daher, dass wir große Fortschritte gemacht haben in der besseren Behandlung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Schauen wir uns zum Beispiel die Behandlung von Frauen in Deutschland an, verglichen mit vor 50 Jahren. Was für einen viel größeren Anteil in Unternehmen, Gesellschaft, Politik Frauen in den Führungsriegen der Gesellschaft haben. Schauen wir uns die riesigen Fortschritte an, die wir in der Behandlung von sexuellen Minderheiten gemacht haben. Wie noch vor einigen Jahrzehnten es ein riesiges politisches Thema war, als Klaus Wowereit, der Bürgermeister von Berlin, den schönen Satz gesagt hat, ich bin schwul und das ist auch gut so.
Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Wie natürlich es uns heute erscheint, dass wir Spitzenpolitiker haben, die nicht heterosexuell sind. Und übrigens auch bei der Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund machen wir Fortschritte. Wir sehen zum Beispiel, dass in Deutschland und vielen anderen Ländern genau bei diesen Studien, wo also blind Lebensläufe verschickt werden mit verschiedenen Namen, es noch ein Manko gibt, aber dass es um einiges weniger geworden ist, als es noch vor 20 oder 40 Jahren gewesen ist. Das bedeutet, der richtige Weg hier ist, unseren universalistischen Werten gerecht zu werden, was natürlich bedeutet, dass wir Diskriminierungen in der Gesellschaft sehen und analysieren müssen, aber es ist nicht, diese universalistischen Werte aufzugeben.
Dass wir dort Verbesserungen erfahren, ist doch aber wahrscheinlich temporären Quoten, Sensibilisierung, Bevorzugung, sage ich mal, zu verdanken. Also ein Beispiel, ich halte mich derzeit in Kanada auf. Hier werden seit wenigen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Angehörigen indigener Nationen mehr Teilhabe, mehr Repräsentanz zu ermöglichen. Denn sie waren in der Vergangenheit massiver Repression ausgesetzt und verdienen nach wie vor weniger, sind seltener in gehobenen Positionen. Jetzt werden Indigene an Universitäten gezielt gefördert, bekommen teilweise bevorzugt Jobs und müssen keine Studiengebühren bezahlen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das mag sich für manch andere vielleicht ungerecht anfühlen, ist es nicht aber der richtige Ansatz, wenn bestimmte Gruppen so lange unter Unterdrückung gelitten haben?
Also zunächst mal zu der Frage, ob diese gesellschaftlichen Fortschritte aufgrund dieser Quoten oder Diskriminierungen stattgefunden ist. Ich glaube, die Antwort da ist empirisch sehr klar nein. Mhm. Und zwar im großen Teil, weil diese fast nur Eliten, die sowieso schon sehr viele Vorteile historisch gehabt haben, helfen, in ein paar der prestigiösesten und sichtbarsten Jobs hineinzukommen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut in den USA, die Affirmative Action, dann hilft das im Jahr ungefähr 1% der schwarzen Menschen. Also nur ungefähr 1% der Menschen, die sich auf die Universität bewerben. Also aus jedem Jahrgang von schwarzen 18-Jährigen oder 17-Jährigen in den USA ist der Prozentsatz, der an eine Uni geht, die nur sehr beschränkt Leute einlädt, weil sie so selektiv sind und dann von dieser Affirmative Action tatsächlich etwas hat. Das ist ungefähr 1% des Jahrgangs. Und ein großer Teil dieser Menschen sind überhaupt nicht unterprivilegiert. Ungefähr 50% der schwarzen Studenten an amerikanischen Universitäten zum Beispiel sind gerade nicht Nachfahren von Afroamerikanern, die tatsächlich jahrhundertelang auf furchtbare Weise diskriminiert worden sind, von der Sklaverei bis zur Rassentrennung, sondern Kinder von Einwanderern aus Kenia und Nigerien, die in den letzten Jahrzehnten nach Amerika gekommen sind, oft als Ärzte oder Ingenieure und so weiter und so fort. Ich unterrichte viele dieser Studenten, das sind tolle Menschen. Aber die Idee, dass wir hier sozusagen die jahrhundertelange Diskriminierung von Afroamerikanern wettmachen, in der wir Menschen, die diese Geschichte überhaupt nicht erfahren haben, dann einen Vorteil haben, an ein paar prestigiösen Unis zu studieren, ist, glaube ich, eine Chimäre. Nein, wir haben diesen Fortschritt gemacht, weil wir gegen ganz klassische Diskriminierungen angegangen sind. Weil wir Gesetze eingeführt haben, die ganz klar machen, wenn ich sage, den stelle ich nicht ein, weil er dies oder das ist, weil es eine Frau ist oder weil das ein, in Anführungszeichen, Ausländer ist oder weil er Migrationshintergrund hat, dann werde ich und meine Firma dafür vom Gesetz bestraft. Da geht es aber eben um die Gleichbehandlung. Ich glaube nicht, dass wir vergangene Diskriminierungen damit wettmachen, dass wir neue Diskriminierungen aufbauen und in der Gesellschaft Leute immer mehr danach behandeln, welche Gruppe sie angehören. Auch weil wir damit natürlich einen Wettkampf um Ressourcen inspirieren. Einer der Gründe, warum Donald Trump in den kommenden Wahlen im November 2024 laut aktuellen Umfragen wahrscheinlich wieder gewinnt, ist, dass viele Menschen dann sagen, naja, wenn hier alles vergeben wird, je nachdem, welche Gruppe ich angehöre, brauche ich halt jemanden, der für meine Gruppe kämpft.
Nochmal Beispiel Indigene in Kanada, Zugänge zu schaffen, zum Beispiel zu Universitäten, Studiengebühren zu erlassen für eine Gruppe, die auch über ökonomische Probleme, vermehrte Armut gekennzeichnet war, ist doch ein notwendiger Schritt, um ihnen überhaupt erstmal eine Chance zu eröffnen.
Also ich finde, ich kenne das kanadische Beispiel jetzt nicht im Detail, deshalb möchte ich mich da nicht zu stark darauf einlassen, aber ich finde, jeder Mensch, der aus einem sozial sehr schwachen Hintergrund kommt, sollte gefördert werden, an der Uni studieren zu können, wenn er diese Begabung hat, und sollte dafür natürlich auch finanziell die Mittel haben. Das bedeutet für mich, ist das richtige Vorgehen immer, nach tatsächlichem Not zu schauen und nicht nach der Hautfarbe oder nach der Abstammung. Und das Schöne daran ist, dass das dann natürlich auch überproportionell Menschen hilft oder Menschengruppen hilft, die überproportionell arm sind oder diese Nachteile erfahren haben. Das bedeutet, wenn wir eine Politik haben, in der wir sagen, wenn die Eltern weniger als so und so viele Dollar verdienen, dann muss man keine Studiengebühren zahlen, dann wird das überproportionell indigenen Kanadiern helfen, weil sie tatsächlich überproportionell arm sind. Aber es wird auch weißen und asiatischen und schwarzen Kanadiern helfen, die vielleicht in ähnlicher Armut aufgewachsen sind. Was tatsächlich oft passiert, ist zwei Probleme, die in den USA sehr klar sind. Und zwar erstens, dass dann die Elite der Indigenen am meisten davon haben. Denn es gibt, man schaut ja überhaupt nicht aufs Gehalt in dieser Situation. Das bedeutet, selbst wenn die Eltern schon Professoren sind, kommt man plötzlich, wird man bevorzugt behandelt, weil man dieser Bevölkerungsgruppe aufteilt. Das hilft nicht Menschen, die tatsächlich benachteiligt sind, sondern es hilft einer kleinen Elite innerhalb einer Bevölkerungsgruppe, die vielleicht überproportionell benachteiligt sind. Und das Zweite ist, dass wir dann natürlich Menschen den Anreiz geben, so zu tun, als würden sie einer bestimmten Bevölkerungsgruppe anhören. Der berühmte indigene amerikanische Schriftsteller Sherman Alexie redet sehr gerne vom Pretendians. Und Sherman Alexie, der tatsächlich indigener Abstammung ist, findet das aus sehr gutem Grund ekelhaft.
Edward Said, ein palästinensisch-amerikanischer Literaturwissenschaftler, der ebenfalls einer der Vordenker der heutigen Identitätspolitik ist, der fürchtete irgendwann, gegen Ende seines Lebens war das, glaube ich, eine gewisse Verherrlichung von Marginalität und Opferstatus. Sehen Sie eine solche Verherrlichung?
Ja, er hat das ja schön ausgedrückt. Edward Said ist eine der Figuren, die die Identitätssynthese mit erschaffen hat, insbesondere indem er und seine die Menschen, die ihn interpretiert haben, noch stärker gesagt hat, dass ein Teil des politischen Kampfes darin besteht, nicht nur politische Diskurse zu analysieren, sondern sie dann sozusagen umzudrehen. Also wenn zum Beispiel ein bestimmter westlicher politischer Diskurs den sogenannten Orient als minderwertig dargestellt hat, dann half das natürlich zum Beispiel den britischen Kolonialismus zu rechtfertigen. Und wenn wir das erkennen, dann sollen wir das aber nicht nur darstellen, sondern sozusagen die Diskurse so ändern, dass Menschen dann gegen diese Form der Dominanz ankämpfen können. Das ist zunächst einmal ein vollkommen sinnvoller Gedankengang. Er führt dann zum Teil zu Auswüchsen, in dem Aktivisten denken, dass sozusagen die Weise, in der wir über die Welt reden und wie wir die Welt repräsentieren, der wirkliche Kampfgrund, der wirkliche Mittelpunkt jedes politischen Kampfes sein sollten. Das kann manchmal zu Absurditäten führen. Aber er selber fing an, ein bisschen Sorge darüber zu haben, wie essentialistisch Menschen in den 80er, 90er Jahren in den USA anfingen, über Identität zu sprechen. Wie sehr sie ihre Identität aus dem Opferstatus ableiteten und sagten, ich bin ein guter Mensch, weil ich Opfer bin. Und Said sagte den schönen Satz, es kann letztlich nicht darum gehen, den Opferstatus zu hofieren, sondern den Opferstatus abzuschaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der es weniger Opfer gibt und in der Menschen sich nicht als Opfer definieren müssen. Das finde ich einen richtigen Gedankengang.
Was folgt nun aus den Erkenntnissen, die Sie über die Beschäftigung mit Identitätspolitik, Identitätssynthese gewonnen haben? Geht es darum, die Exzesse dieser Idee, Ideologie zu verhindern oder ein gänzlich anderes theoretisches Fundament anzubieten?
Letzteres. Es gibt oft den Instinkt, den ich verstehe, zu sagen, na gut, die Menschen, die diese Ideologie vorantreiben, haben doch eigentlich gute Absichten, was oft auch der Fall ist. Und insofern, die gehen vielleicht ein bisschen zu weit, sie schlagen vielleicht ein bisschen über die Stränge, aber wenn man das ein bisschen abschwächt, dann ist es schon richtig. Das halte ich nach meiner engen Auseinandersetzung mit diesen Ideen und in meinem Buch stelle ich nicht nur die Entstehungsgeschichte dar, sondern zeige auch auf, wie diese Ideen so einflussreich geworden sind und kritisiere sie auf philosophische Weise, insbesondere die Anwendung dieser Ideen auf viele verschiedene Themenfelder. Das glaube ich nach dieser Auseinandersetzung nicht mehr, sondern diese Ideen führen unsere Gesellschaft in die falsche Richtung, in die Richtung, in der wir uns fremder sein werden und nicht einfacher unsere Ähnlichkeiten erkennen werden. Eine Gesellschaft, in der wir behaupten, wenn Sie an einer anderen Intersektion von Identitäten stehen als ich, dann könnten wir uns gar nicht verstehen. Eine Gesellschaft, in der wir die freie Meinungsäußerung als Gefahr und nicht als Grundelement einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ansehen. Eine Gesellschaft, in der wir 7-jährigen Kindern einbläuen, das Wichtigste an ihren sei ihre, in Anführungszeichen, rassische Identität und nicht das Wichtigste sei, dass sie Gemeinsamkeiten haben und miteinander auskommen sollten, miteinander spielen sollten. Eine Gesellschaft, in der wir in der Politik immer ein Nullsummenspiel haben, in der verschiedene Gruppen um Ressourcen kämpfen und nicht eine Gesellschaft, in der wir auf der Grundlage universalistischer Werte eines Sozialstaats zum Beispiel, der allen bedürftigen Menschen hilft, unsere Politik aufbauen. Und deshalb glaube ich, die richtige Alternative ist die, die Menschen wie Frederick Douglass und Martin Luther King erkannt haben, dass wir natürlich uns Diskriminierungen in der Gesellschaft bewusst sein müssen. Dass wir natürlich erkennen müssen, dass die Werte unserer Gesellschaft nie vollkommen umgesetzt worden sind, aber in der wir auch erkennen, dass wir hier schon große Fortschritte gemacht haben, dass unsere Gesellschaft heute um einiges gerechter ist, als sie das vor 100 oder vor 50 Jahren oder vor 25 Jahren gewesen ist und in der wir also alles daran setzen, weiter dafür zu kämpfen, unsere Gesellschaft, unsere Werte klarer und voller anzuwenden und durchzusetzen mit jedem Jahr.
Universale Rechte, das ist ein richtiges, ein hehres Anliegen. Man hat aber auch schon in den 60er und 70er Jahren festgestellt, also Intellektuelle haben das damals festgestellt, dass es eben oft ein theoretisches Bekenntnis bleibt. Wie viel dürfen wir uns also von diesem Fundament versprechen?
Ich halte das einfach für falsch. Also schauen wir in die Empirie, schauen wir, wie sich die Rolle von Frauen, von sexuellen Minderheiten verändert hat. Schauen wir den Unterschied, ich bin 1982 geboren. Damals war noch, auch als ich 10, 15, 20 Jahre alt war, gab es an den Spitzen der deutschen Gesellschaft kaum Menschen mit Migrationshintergrund. Wirklich sehr, sehr selten. Das ändert sich rasant in den letzten 10 oder 20 Jahren. Ich finde, Deutschland ist da auf ganz natürliche Weise schon viel gerechter geworden. Also natürlich sollen wir gegenüber der eigenen Gesellschaft kritisch sein. Und ich weiß, dass es Menschen immer besonders provoziert, wenn man sagt, wir haben doch Fortschritte gemacht. Aber wenn wir wissen wollen, wie wir weitere Fortschritte machen können, dann müssen wir einen realistischen Blick auf die Welt haben. Dieser realistische Blick erkennt natürlich echte Probleme an, die es auch heute, 2024 in Deutschland noch gibt. Aber gleichzeitig sieht er, dass wir echte Fortschritte gemacht haben und deshalb echte Fortschritte weitermachen können, in der wir darauf setzen, unsere Werte voller durchzusetzen. Deshalb halte ich diesen Pessimismus, den viele Philosophen an den Tag legen, für empirisch widerlegt.
Der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk zu den Konstruktionsfehlern und Irrwegen linker Identitätspolitik. Sein Buch zum Thema heißt Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee. Erschien im Verlag Klett-Cotta. Dankeschön, Jascha Munk.
Vielen schönen Dank.
Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie und für euch. Die Kölner Silvesternacht 2015, die hat sich bei vielen Menschen ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Damals wurden mehr als 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Die Täter waren meist Männer aus Nordafrika. Der Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, vom WDR, beschäftigt sich in 5 Folgen damit, welche Auswirkungen diese Nacht bis ins Heute hat. Es geht unter anderem um die Fragen, welches Frauenbild Auslöser für die Taten gewesen sein könnte und wie die Ängste, die damals aufgekommen sind, bis heute politisch geschürt werden. Alle Folgen des Podcasts gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek zu hören. Den Link gibt's in den Shownotes. Das war die 49. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Das Große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es 2-mal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.